selbstorganisierte Sachen machen, weil die Beschaffenheit der autoritären Beschaffenheit eines Großteils der Bevölkerung in Deutschland wäre das zumindest auch keine, nicht unbedingt eine emanzipative Lösung. Also das war dann so die Gegenargumentation. Dann hatten wir auch im medizinischen Bereich so völlig konträre Sachen. Wir hatten mit Andreas Klein einen Bremer Arzt, auch radikalen Linken, der sehr stark, also sehr, sehr stark machte, auch aus medizinischen Gründen, für eine sehr strikte Regelung in der Corona-Maßnahmen, der vor allen Dingen in armen Gebieten in Bremen arbeitet, auch in Krankenhäusern, und der auch durchaus von also reale Corona-Fälle und von den Spätfolgen berichtet. Dann hatten wir mit Michael Gronawitter, auch einen anderen linken Arzt, der in Berlin-Kreuzberg in einem linken Praxiskollektiv arbeitet, der wiederum also aus so einer medizinischen Sicht vieles in Frage stellt und da auch Zahlen argumentiert. Das ist einer der wenigen Beiträge, die so ein bisschen einen naturwissenschaftlichen Anspruch auch noch haben. Also das soll nur zeigen, dass es uns tatsächlich darum ging, unterschiedliche Positionen zu diskutieren und jetzt nicht selber von Anfang an zu sagen, die haben Recht, die haben nicht Recht und die anderen sind im Zweifelsfall entweder Corona-Leugnerinnen oder umgekehrt dann irgendwie alle von Gates oder Bill Gates oder von auch wem auch immer gekauft, sondern dass man tatsächlich erstmal ernst nimmt, auch in linken Zusammenhängen, gibt es unterschiedliche Positionen und es wäre eigentlich sinnvoll, also das zu machen, was die Linke am besten kann, nämlich eigentlich kann und müsste, nämlich darüber zu diskutieren, argumentativ zu diskutieren und die in Frage zu stellen. Und das ist eigentlich, also und teilweise ist es uns tatsächlich bei den Veranstaltungen gelungen, wo wir tatsächlich diese unterschiedlichen Positionen hatten und auch und wo es auch im Publikum so war, also im Online-Publikum, was wir ja auch an den Chats und so gemerkt haben, dass da wirklich Milieus nicht zusammenkamen dann, aber in einem virtuellen Raum diskutierten, die sich sonst wahrscheinlich sogar vielleicht bekämpfen. Und das ist ja, also das ist ja eigentlich ein Fortschritt. Natürlich ist es so, dass dieses Buch natürlich jetzt auch ein kleiner linker Verlag und so ist, ja jetzt nicht die Hegemonial oder so, so eine Ausstrahlungskraft hat, dass es jetzt tatsächlich, dass man tatsächlich sagen kann, naja, dadurch ist vielleicht eine andere Diskussionskultur entstanden, das wäre ja vermessen. Aber man kann zumindest dazu beitragen, oder das wäre zumindest der Hintergrund, eine linke Diskussion um solche Fragen überhaupt zustande zu bringen und ohne, dass es gleich so ein Glaubenskrieg ist, dass es im Grunde eine Spaltung und eine Frage, gehörst du noch zu einer linken Bewegung oder nicht, wenn du das oder jenes glaubst, dass man das überwindet, ja. Das ist eigentlich dieser Ansatz und wie gesagt, ich will jetzt einige Stichpunkte noch sagen, was wir da alles drin hatten. Also genau, Gerhard Hahnloser hat es mit diesen unterschiedlichen Protestformen, Corona-Protestformen, die es in Berlin die letzten 2 Jahre gab, befasst. Und der war da sozusagen als Beobachter und hat das aber so ein bisschen versucht, nicht gleich so in Schubladen, Corona-Leugner oder Rechte oder Nazis, sondern er hat zum Beispiel eine Überschrift, die hieß, Hipster sind das wohl nicht. Also das heißt, er hat einen ganz anderen Ansatz erstmal überlegt und hat vielleicht überlegt, ja, vielleicht liegt das ja auch an unterschiedlichen Milieus, die heute im Internetzeitalter noch mehr, oft gar nichts mehr miteinander zu tun haben und dieses dann dadurch so dermaßen bekämpfen, dass das vielleicht auch daran liegt, dass da wirklich sehr unterschiedliche Milieus auf der Straße sind. Ja, also dass die Leute, die also jetzt bei diesen Corona-Protesten am Anfang auf der Straße waren, nicht nur aus politischen Gründen, sondern auch vom Milieu her so unterschiedlich sind, zu sagen mal, jetzt einer eher akademisch links geprägten Protestkultur. Und wenn diese These stimmt, also er hat da einiges zu gesagt, also wenn diese These stimmt, wäre das natürlich verheerend, weil natürlich eine linke Bewegung eben nicht eben in Milieus also aufkommen müssen, also welche Musik jemand hört, welche, ob er Punk ist oder nicht, das ist, sollte zumindest in der linken Milieu, nicht, in linken Zusammenhängen, wobei es Linke, meine ich immer die außerparlamentarische Linke und jetzt die Partei, das sollte zumindest jetzt nicht eine Bedingung sein, im Gegenteil, sondern also, dass es gerade ein Fortschritt war in der Arbeiterinnenbewegung, dass die Milieus, dass nicht Milieus da waren, sondern eine Klasse, oder die sehr unterschiedlich war, und gerade das war ja ihre Stärke. Also das ist so ein Strang, der es da durchzieht, kommen auch einige Leute zu Wort, also Linke, die zeitweise auf diesen Demos waren und auch begründen, warum oder warum nicht. Ja, dann hatten wir auch zum Beispiel eine Gruppe wie Kabulko, das ist eine anarchistische Gruppe, die sich sehr stark mit Datenschutz oder überhaupt mit Überwachung befasst, und die es ist da vor allen Dingen mit diesen dann in den letzten 2 Jahren sehr überhandnehmenden Überwachungsmethoden auch in linken Zusammenhängen, zum Beispiel bei linken Konzerten wie der Fusen im letzten Jahr zumindest sehr kritisch auseinandergesetzt haben. Dann hatten wir eben mit Felix Klopotek, der auch manchmal bekannt ist, Jungle World und Konkretautor, der eben die Frage stellt, wie eben die Pandemie in der Klassengesellschaft doch sehr unterschiedlich ist, dass es auch auswirkt, dass es eben diese Vorstellung, ja, wir sind ja alle gleich betroffen, natürlich vor allen Dingen eben ein Mythos ist oder eine Ideologie ist, und der hat das auch gut begründet, dass natürlich längst nicht alle gleich betroffen sind. Das kann man ja schon daran sehen, dass natürlich in der Pandemie es unheimlich zugenommen hat, die Berufe wie eben Lieferdienste und so weiter, dass eben die Leute für oft prekäre Arbeitsverhältnisse, wenig Lohn, dann eben Waren und Essen und alles liefern mussten, und eben auf deren Gesundheit natürlich, die ja nicht nur von der Pandemie, sondern auch von Gewitterung und sonst was betroffen war, wenig Rücksicht genommen wurde. Im Gegenteil, die Rucksäcke waren dann so voll, also die haben ja dann diese Rucksäcke, wo dann die Firmen drauf sind, für die arbeiten, von Uber über Lieferando und so. Aber auch da gab es wieder den paradoxen, positiven Effekt, das kommt auch vor, dass genau im Februar 2021, wo es eben einige wenige kalte Wintertage gab, die ersten Streiks in Berlin und in Leipzig waren, die vor allen Dingen gab, nämlich nicht in erster Linie wegen Corona, sondern, also indirekt schon, sondern weil die Lieferungen so zugenommen hatten und die Rucksäcke schwerer als die eigentlich arbeitsgesetzlich vorgeschriebenen 8 Kilo waren, 10 Kilo und mehr, und die einfach gesagt haben, das machen sie nicht mehr. Und das waren die ersten, das wird immer hier wilde Streiks bezeichnen. Daraus hat es dann, das ist in Berlin ziemlich weit, aber auch in anderen Städten, eine ziemlich neue Bewegung, Arbeiterinnenbewegung ergeben, nämlich von diesen Lieferdiensten, die angefangen haben zu streiken, die angefangen haben auch neue, also in Deutschland unbekannte Arbeitsformen, eben, dass sie einfach streiken, ohne erstmal über die große Gewerkschaft da erst alles diesen bürokratischen Weg zu gehen. Das ist dieser Begriff, der hier als wilde Streiks bekannt ist. In anderen Ländern ist das gar nicht so, da ist das Streikrecht einfach viel weiterentwickelt, und da hat es eine neue Form von Arbeitskampf entwickelt, der dann auch weiterging. Also das fing tatsächlich an im Winter 2021 und hat es dann eben verstärkt und geht bis jetzt. Und das ist dann der letzte Teil im Buch, wo ich mich noch mal länger mit befasst habe, nämlich mit den sozialen Kämpfen, Klassenkämpfen in Zeiten von Corona, wo es also auch deutlich gemacht hatte, also es ist nicht alles immer negativer, und es ist einerseits natürlich so, dass viele Linke oder viele soziale Projekte erstmal stillgestanden haben. Also es war auf einmal 2 Jahre oder zumindest über ganz viele Monate wenig öffentliche Treffen. Viele haben das ja auch privat dann so gemacht, dass sie sich dann kaum getroffen haben. Und online ist eben, ist halt doch ganz schnell klar, dass man online vieles machen kann, so Diskussionsveranstaltungen zum Beispiel, aber zum Beispiel die Vorbereitung von irgendwelchen kleinteiligen Aktionen, die vielleicht nicht von allen, vor allem von den Staatsapparaten im Vorfeld schon mitbekommen werden sollten, da ist das dann schon schwerer. Und deswegen sind viele der Sachen stillgelegt gewesen. Und es ist bis heute so, dass es auch linke Zusammenhänge bis heute noch Schwierigkeiten damit haben, also das ist wieder praktisch zu reorganisieren. Das geht bis in so größere linke Zusammenhänge wie IL, also Interventionistische Linke, oder ums ganze Bündnis, die tatsächlich auch das sagen, dass sie durch, nicht nur natürlich, aber dass unter Corona-Bedingungen dann die Schwächen deutlich wurden und sie dann bis heute dran zu knapsen haben. Aber, und das ist halt auch wichtig, es haben sich auch neue Kämpfe entwickelt, weil die Leute sind natürlich auch fantasievoll, entwickeln, also aus ihrer Situation heraus entwickeln sie, das ist auch immer meine These, Widerstandsformen, da brauchst du jetzt keine große Organisation oder gar Parteien. Und das Beispiel von diesen Lieferdiensten, das ist ja auch, ist auf jeden Fall so, dass der Grund dann einfach war, die waren total gefragt, es war natürlich klar, man lässt es alles bestellen, man hat gar nicht so die, es ist gefragt, was das für die selber bedeutet, aber sie selber haben das dann schon deutlich gemacht, indem sie genau das gemacht haben, was ihr starkes Machtmittel ist, sie haben gestreikt, ja, und sie haben eben gefordert, dass eben die Rucksäcke, also klar, ganz konkrete Forderungen, nicht über 8 Kilo haben sollen und so weiter. Und daraus ist dann eben auch so ein Bewusstsein gewachsen, haben da was erreicht, sie haben sehr schnell was erreicht, weil sie ja, wie gesagt, das ist ja so, wenn die dann 2, 3 Dienste nicht machen, das ist ja für so ein Unternehmen schon gleich ein Druck. Und das hat natürlich ihnen auch Selbstbewusstsein geschaffen und die Lust auf mehr, und mittlerweile haben sie überhaupt viele Arbeitsbedingungen in Frage gestellt. Das ist die eine Ebene. Und das andere, der andere Aspekt, auch in den sozialen Bewegungen, den ich da erwähnen würde, es gibt in der linken und in der feministischen Bewegung ja seit langem die richtige Erkenntnis, dass im Kapitalismus ein Opel-Arbeiter lange Zeit ein ganz anderes Ansehen hatte als eine Verkäuferin, zum Beispiel bei Schlecker, oder gar eine Pflegerin oder eine Beschäftigte in Krankenhäusern. Und da gab es ja schon Bewegungen wie die Care Revolution, Bündnis und so, die das kritisiert haben. Es war aber immer noch sehr stark auf die linke Bewegung bezogen oder beschränkt. Und aber jetzt durch die Pandemiebedingungen ganz am Anfang gab es ja diesen Applaus vom Balkon für Pflegekräfte und so. Da wurde auf einmal deutlich, dass tatsächlich ein Großteil dieser fossilen kapitalistischen Industrie eigentlich überflüssig ist. Während zum Beispiel diese ganze Care-Arbeit, also Pflege, Krankenhäuser und so, da wurde erstmal entdeckt, dass das eigentlich zentral ist, also das, was eigentlich feministische und linke Theorie und auch schon lange sagt. Und da denke ich, hat es tatsächlich was verändert dadurch. Das hat natürlich auch den Beschäftigten Mut und Selbstbewusstsein gegeben, und dass jetzt zum Beispiel im letzten Jahr 3 Monate, 4 Monate die Berliner Krankenhausbewegung gestreikt hat für bessere Arbeitsbedingungen, und in diesem Jahr bis vor kurzem in NRW auch im Pflegebereich. Das ist auch eine dieser Folgen, dass die Leute mitgekriegt haben, das ist ein Sektor, ohne uns geht es nicht, aber wir haben auch ein Machtmittel, also wollen wir besser bezahlt werden oder wir sind nicht mehr bereit, unter dem Personalschlüssel zu arbeiten, wir wollen eben Entlastung, darum geht es vor allen Dingen auch. Das ist zum Beispiel auch eine der Folgen, die eben durch diese Erfahrungen in der Pandemiezeit entstanden sind, also was aber oft gar nicht so gesehen wird, also was viel zu wenig gesehen wird, wo eine linke Bewegung auch dran anknüpfen kann, dass eben eigentlich Theorien oder Sachen, die sie schon lange vertreten hat, jetzt gesellschaftlich mehrheitsfähig sind. Also gerade diese Sache, also heute würde, wenn man sagt, ja, was ist wichtiger, ein Auto produzieren oder eben Pflegebereich, würde, glaube ich, heute eine große Mehrheit sagen, Pflege, Krankensachen und so, das sind wichtiger. Nur was das eben heißt, wie man das dann auch umsetzt für eine Umstrukturierung der Gesellschaft von außen, also jetzt von unten und nicht irgendwie über Institutionen, das wäre natürlich die große Herausforderung. Nur darüber sollte sich eine linke Bewegung mehr Gedanken machen, dass sie eigentlich da durchaus positive Momente auch hat, wo sie anknüpfen könnte. Und stattdessen war aber, und das war halt auch eine Kritik, lange Zeit die linke Bewegung beschäftigt mit eben vor allen Dingen der Jagd auf die sogenannten Corona-Leugner und Leugnerinnen, die es ja zweifellos dort gab und gibt. Also es war sehr schnell klar, schon bei unserem ersten Buch haben wir das ja gesehen, dass ab Mai, März, April, also ab Mai 2020 eine neue auch rechtsoffene Bewegung auch gab. Aber es wurde eben viel zu wenig differenziert und es wurde vor allen Dingen viel zu wenig das eigentlich gemacht, was für eine Linke ja eigentlich die Aufgabe wäre, nämlich selber das Mittel der Kritik, also selber die Kritik, die Staatskritik, die Kritik an Gesellschaft, die ist fast völlig